Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute, das ist der Psalm 147 und auch er ist ja ein Lobpsalm. Er beginnt mit Lob und fordert auf zum Lob Gottes. Ich lese ihn in Gänze. Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er sendet seine Rede auf die Erde, sein Wort läuft schnell. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schloßen herab wie Brocken. Wer kann bleiben vor seinem Frost? Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er an keinem Volk getan, sein Recht kennen sie nicht. Halleluja. Liebe Gemeinde, lobet den Herrn. So werden wir aufgefordert mit dem ersten Vers dieses Psalms. Und der Psalm selbst gibt auch gleich die Erklärung dazu. Vielleicht nicht ganz neu, aber wahr ist sie in jedem Fall. Da heißt es, unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Eben deswegen, weil man dann auch in schwierigen Situationen sich daran erinnern kann, wir sind nicht allein, wir sind in Beziehung zu dem, der Himmel und die Erde gemacht hat, der auch ganz persönlich für uns da ist. Und vielleicht kommen wir dann ja darauf, was er alles Großes schon gemacht hat, was passiert ist, von der Schöpfung im Ganzen angefangen bis hin zu uns, was jeder Einzelne schon hat erleben dürfen und wie viel wir noch von ihm erhoffen können und dürfen. Und so eine Hoffnung, die drückt sich aus gleich im zweiten Vers dieses Psalms. Da heißt es, der Herr baut Jerusalem auf. Das ist hier im Psalm nicht weiter erklärt, aber da steht tatsächlich im Hintergrund die große Katastrophe 586, 87 vor Christus, dass die Babylonier Jerusalem geschleift, in Brand gesteckt und die Leitenden, die Elite gefangen geführt haben, nach Babylon, ungefähr 80 Kilometer vom heutigen Bagdad im Irak. Katastrophe für den Staat Israel, aber natürlich auch katastrophal für die Gesellschaft, für die Familien, für einzelne Menschen, was da alles zerrissen wird an Beziehungen, wenn Menschen deportiert werden, Lebensbrüche, die sich da auftun. Und das ist der Hintergrund, dann die Hoffnung, dass aber auch im Schlimmsten, in der Katastrophe, Gott treu bleibt, dass er hilft, dass er Jerusalem wieder aufbauen wird und bringt zusammen die Verstreuten, eben weil die Menschen, das Volk dann verstreut war. Und auch heute sind ja noch viele Mitglieder des jüdischen Volkes zerstreut in der ganzen Welt und insofern können wir sagen, dass diese Hoffnung noch weiter anhält und gilt bis zum jüngsten Tag, dass Gott alle des Volkes Israels und, ich ergänze schon vorausblickend, auch alle, die an den Glauben versammeln, zusammenführen wird. Ich glaube sogar, er wird sich noch überhaupt allen dann zeigen, er wird die ganze Menschheit einst versammeln. Und das tut er nicht einfach nur irgendwie so oder im schlechten Sinne, sondern, so heißt es dann gleich im nächsten Vers, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Natürlich bezieht sich das historisch zunächst auf die Menschen Israels, die diese Katastrophe erlebt, durchlebt haben, dass sie wieder geheilt werden mit dem schlimmen Schaden, den sie erfahren haben. Aber da wir nun durch Jesus Christus, also durch Gott selbst, ja mit hineingenommen worden sind in diesen ersten Bund, den er mit dem Volk Israel geschlossen hat, deswegen gilt es natürlich dann auch für uns, dass auch wir, wo wir zerbrochenen Herzens sind, Gott bei uns ist und dass er auch uns und unsere Herzen wieder verbinden, wieder ganz und heil machen wird. Und dass er das wohl kann, das legt der nächste Vers, Vers 4 nahe, weil es da heißt, er zählt die Sterne und nennt sie alle beim Namen. Das heißt, er ist so mächtig, er ist so kräftig, unser Gott, dass er Herrscher über das ganze All, über das Universum ist, der selbst die für uns unzählbar vielen Sterne zählt und beim Namen nennt. Biblisch die Vorstellung, was man beim Namen nennen kann, das hat man auch irgendwie unter Kontrolle, da hat man Macht drüber, wenn man etwas benennen kann. Auch uns hilft es ja vielfach, wenn wir einer Sache wenigstens schon mal einen Namen geben können, dass wir das berechtigte Gefühl kriegen, wir haben ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Kontrolle zurück und Gott hat natürlich das Ganze im Griff, in der Hand, der die Sterne zählt und sie alle mit Namen nennt. Und der Folgevers macht das noch ausdrücklicher. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich seine Weisheit. Gott handelt also weise. Er hat einen Plan. Er ist nicht einfach nur ein Mächtiger, ein Gewaltiger, der willkürlich handelt, sondern er ist weise. Er hat einen guten Plan, den er mit seiner Macht durchsetzt. Und was er dann durchsetzt, das kommt gleich dann nochmal im nächsten Vers, nochmal sage ich, weil wir ja schon gehört hatten, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und das wird hier nochmal ausgeweitet und bekräftigt, der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Das heißt, dass bei dieser Heilung der zerbrochenen Herzens es schon auch darum geht, dass wir mit ihm in Beziehung sind, dass wir an ihn glauben, dass wir ihn sozusagen Gott sein lassen weil er Gott ist und dass dort, wo wir verstockt sind, dass dort, wo unser Herz nicht offen ist, dass dort, wo wir seine Gnade und Wahrheit nicht anerkennen können oder wollen, da werden wir vermutlich zunächst eben auch nicht seine heilsame Gnade erfahren können. Freilich ist die Hoffnung, dass Gott einstmals alle Herzen öffnen und so dann auch alle Knie beugen und alle zum Heil führen wird. Und diesem Gott, der mit diesem Plan und mit seiner Güte mit uns handelt, dem sollen wir dann, so heißt es im nächsten Vers, in Vers 7, ein Danklied singen. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, eben, dass er uns so freundlich auf den rechten Weg bringen will. Der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden. Also Güte, die Gott walten lässt, die Prozesse der Natur, die wichtig sind, Regen auf Erden, das haben wir ja in den letzten Wochen nur allzu deutlich erfahren, wie wichtig ausreichend Wasser ist, das aus den Wolken kommt, sei es in Form von Regen oder Schnee. Und wenn es am Ende nur so sei, dass der Rhein genug Wasser hat und Schiffe drauf fahren können, dass die Industrie ihre Produkte bekommt, wir sind und bleiben von der guten Schöpfung Gottes, die er so fein aufeinander abgestimmt hat, bleibend abhängig. Er hat das so ins Werk gesetzt, dass er Gott Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, ja, selbst den jungen Raben, die zu ihm rufen. Und in dieser Abhängigkeit, die wir zu akzeptieren haben, die aber eine freundliche, eine wohltuende ist, bleiben wir. Und Gott will auch, dass wir diese Abhängigkeit und seine Güte anerkennen. So heißt es gleich im nächsten Vers: Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Also es geht nicht darum, dass wir mit eigener Kraft, und das ist ja auch immer eigene Körperkraft, dass wir eigenmächtig unseren oftmals egoistischen Willen durchsetzen, vielleicht auch noch kriegerisch mit Gewalttat, also das Kriegsross und der Reiter, der die kräftigen, festen Schenkel braucht, um sich zu halten. Und auch sonst ist ja der Schenkel der größte Muskel des Menschen. Damit kann man wirklich unsere Körperkraft verbinden. Wir brauchen die Beine, um zu laufen. Also, dass selbst da, wo wir am kräftigsten sind, wo wir unseren größten Muskel haben, dass es nicht um unsere Eigenmacht geht, sondern dass wir anerkennen, wo wir herkommen, nämlich von Gott, wie er uns behandelt mit Gnade, dass wir ihn anerkennen und loben sollen. So führt der Vers 11 dann weiter aus: Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Und deshalb dann Aufforderung an Jerusalem: Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott. Und durch Gottes Erscheinen in Jesus Christus sind wir eben mit aufgefordert, mit Zion, mit Jerusalem, ihn, den Gütigen, für uns Jesus Christus zu loben, Lobpreis ihm darzubringen. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit bestem Weizen. Das ist ja, wenn wir an Jerusalem und Israel denken, auch hochaktuell bis heute. Feste Riegel und Tore, also dass Jerusalem als Stadt sicher sei, dass nicht Raketen vom Iran oder von der Hamas aus dem Gazastreifen geflogen kommen. Das kann man so verstehen. Und insofern kann man sagen, ist das eine immer noch währende und gültige Hoffnung, die anhalten wird bis zum jüngsten Tag. Und es ist aber auch Hoffnung von uns und für uns. dass Gott auch uns, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, feste, gute Grenzen schafft. Grenzen heißt ja nicht, dass etwas vollkommen undurchlässig ist, sondern auch wir brauchen ja Grenzen im geistlichen Sinne, dass wir uns im guten Sinne abgrenzen können. Also Gott gibt Orientierung, Gott gibt uns Wissen über das, was gut oder schlecht sei, die Grenzen unseres Gewissens. Auch das ist von Gott gegeben und auch das, denke ich, dürfen wir hiermit verstanden wissen, dass Gott nicht nur historisch gesehen bemüht ist um ein sicheres Leben für sein Volk Israel, sondern wenn wir es ausweiten auf das dazugekommene Gottesvolk der Christenheit, dann natürlich auch, dass wir, jeder Einzelne für uns im Leben die guten Grenzen haben, eine gewisse Durchlässigkeit und doch die Bestimmtheit, Schlechtes abzuwehren, dass Gott uns Schutz verleiht, wo wir uns schützen müssen, aber eventuell auch, wie beim Apostel Paulus, wie wir es im Lesungstext gehört haben, dass Gott unsere Grenzen, wenn sie allzu eng sind, aufweiten wird, durchlässig macht für neues Gutes, das er uns zukommen wird. Denn, so heißt es bildlich im Psalm, er sättigt dich mit bestem Weizen. Nährstoffe, die wir brauchen, die kommen ja auch physisch gesehen und auch in der Schweiz oftmals von außen aus anderen Ländern Weizen, den wir brauchen. So erhält und schützt uns Gott gnädiglich eben auch in diesem geistlichen Sinne von guten Grenzen, dass wir Frieden haben. Er schafft deinen Grenzen Frieden, also Gott ist es. Die Friedensmacht liegt bloß nicht allein bei uns. Kein Siegfrieden, dass wir die anderen besiegen, bedrücken und dann Frieden hätten, sondern der Frieden kommt zuerst und vor allem von ihm. Er gibt den Frieden. Und in den folgenden Versen wird dann in vielfacher Weise nochmal gezeigt, wie Gott durch die Werke seiner Schöpfung in Naturgeschehen, in Naturprozessen Sorge trägt, wie er fürsorglich ist für das Volk Israel und für uns Menschen überhaupt. Und dass dies aber auch eine geistliche Dimension hat. Das heißt da zunächst, er sendet seine Rede auf Erden, sein Wort läuft schnell. Und dieses Wort ist eben einerseits seine Macht in den Naturprozessen. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schlossen, das sind große Hagelkörner, herab wie Brocken. Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee, er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Das ist ebenso wichtig, gerade in der trocken heißen Region Israel, dass Menschen zu Wasser kommen, zum Wasser zur rechten Zeit, dass Gott zur rechten Zeit das lebenswichtige Wasser für die Weiden, für die Tiere, für die Menschen fließen lässt. Also Fürsorge durch die Prozesse der Natur, aber eben auch Prozesse der Geschichte, die guten Ordnungen des Rechtes, denn da heißt es, er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. Und auch wir haben ja die 10 Gebote Gottes und auch wir haben ja ein Gewissen, mit dem wir von Gott und seinen guten Ordnungen wissen können und sollen. Alles das hat er uns eingestiftet und schenkt er uns, um uns zum Guten zu führen. Und dann heißt es abschließend, so hat er an keinem Volk getan, sein Recht kennen sie nicht. Das meint hier zunächst natürlich, dass all dies gute Gott zunächst und zuerst Israel zugewendet hat. Und das stimmt auch und das bleibt auch. Unsere jüdischen Brüder sind das erste Gottesvolk, aber wir sind eben durch Jesus Christus, durch Gott selbst, sind wir in dem Bund, den er und Jesus mit uns geschlossen hat, hinzugekommen und alle Völker, alle Welt ist eingeladen, auf den guten Weg seiner Gebote, auf den Weg seiner Gnade, die er uns allen zuwenden will. In diesem Sinne schließe ich mit dem allerletzten Wort dieses Psalms: Halleluja! Lobt Gott für seine Gnade, für seine Wahrheit, für seine Fürsorglichkeit, für all das, was er uns getan hat und noch tun wird. Amen.